Im Moment ist so das Überthema, das Reich Gottes wächst durch den Heiligen Geist. Ich erlebe manchmal Situationen in meinem Leben, wo ich den Eindruck nicht los werde, dass Gott nicht eingreift. Da bete ich wie ein Weltmeister, aber es passiert einfach nichts, es geht einfach nicht voran. Und manchmal habe ich das Gefühl, das Böse ist wie stärker als Gott. Ich habe ein Gebetstagebuch, da schreibe ich immer wieder Gebetsanliegen ein und dann mit der Zeit kannst du ein Höckchen hinterher machen, Gebet erhört, zum Beispiel 6 Jahre für neue Räume betet und jetzt kannst du einfach ein Höckchen machen. Super, oder? Gebetserhörung, wunderbar. Ein Wunder. Wer von euch hat auch schon mal aussichtslose Situationen erlebt und Gott hat geholfen? Handzeichen. Aussichtslose Situationen erlebt und Gott hat geholfen. Es sind doch ein paar. Schön, freut mich. Gott greift in unser Leben ein. Aber es gibt auch Anliegen, da kann ich nie ein Höckchen machen. Die Person stirbt vielleicht, wenn ich dafür gebetet habe. Und ich kann kein Höckchen machen. Es gehört zu unserer Realität, zu unserem Leben, zu unserem Glauben, dass es nicht immer nur bergauf geht und besser wird. Manchmal gibt es auch ganz schwierige Momente, wo wir nicht verstehen, wo wir dann Gott fragen haben, warum Gott, warum ist das so? Manchmal fühle ich mich einfach wie vom Sturm zerzaust. Es kann sich nichts mehr verändern, es ist jetzt einfach so. Einfach nur schrecklich und aussichtslos. Ich möchte euch fragen, wer hat schon mal aussichtslose Situationen erlebt und Gott hat trotz allen Gebet einfach nicht eingegriffen? Also ich bin froh, bin ich nicht allein, muss ich sagen. Es tröstet mich ein bisschen. Aber was machen wir mit so einem Erlebnis? Was machen wir? Gehen wir frustriert auf? Wie gehen wir mit diesen aussichtslosen Situationen um? Und ich bin so froh, dass ich nicht der Erste bin oder wir nicht die Ersten sind, die solche Situationen erleben. Die ersten Christen haben bereits so Situationen erlebt. Ganz massiv. Und auch wenn wir uns heute damit beschäftigen, Apostelgeschichte 12, 1 bis 25, unter dem Thema Wachstum trotz Verfolgung und Leid. Wir sehen in der Apostelgeschichte einen Siegeszug vom Evangelium. Das ist gewaltig, was Gott da gewirkt hat. Aber wir sehen auch Folgendes. Vers 1 und 2 aus Apostelgeschichte 12. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. In der Familie von Herodes liegt ein riesiges Gewaltpotenzial. Sein Grossvater hat in Bethlehem den Kindermord veranstaltet. Einfach alle bis 2 Jahre abgeschlachtet. Sein Onkel, der Herodes Antipas, hat Johannes der Täufer umbringen lassen. Und jetzt auch der Herodes, der König, er bringt Jakobus um. Mit dem Schwert, wahrscheinlich Kopf ab. Was denkt ihr? Haben Christen für Jakobus gebetet? Definitiv. Das sehen wir dann noch beim Petrus. Die haben intensivst für Jakobus gebetet. Und was passiert? Das Unvorstellbare. Kurzer Prozess. Der Jakobus lebt nicht mehr. Was ist los, Gott? Warum greifst du nicht ein? Warum redest du ihn nicht? Warum hast du nicht geholfen? Warum hast du dich nicht verherrlicht? Wäre doch wunderbar gewesen, den Jakobus zu befreien. Hat doch deiner Ehre dient, oder? Können dir so fragen, wenn Schlimmes passiert? Und wie reagiert gemeint darauf? Ist sie frustriert, demotiviert, geht auf beim Betten? Ich glaube, dass die ersten Christen wirklich schockiert waren. Ich glaube nicht, dass sie mit dem gerechnet haben, dass der einfach enthauptet wird. Sie haben Fragen nach dem Warum. Sie sind bewegt gewesen über dem Schrecklichen, was passiert ist. Und ich glaube, das ist die Strategie vom Satan. Der Satan probiert, Christen zu entmutigen. Immer wieder. Er kämpft gegen die. Und er will uns einreden. Gott hilft nicht. Schau doch her. Siehst du es nicht? Gott macht nichts. Es bringt doch nichts zu beten. Das Böse ist stärker. Und die ersten Christen haben den Schock noch einmal richtig verdaut. Da kommt schon das Nächste. Ich lese Vers 3 und 4 vor. Als er sah, der Herodes, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Jetzt kommt schon der Nächste. Jakobus ist noch nicht mal beerdigt. Jetzt kommt der Petrus dran. Er liegt hinter dicken Gefängnismauern, Tag und Nacht bewacht. Was macht die Gemeinde jetzt? Flüchten wäre eigentlich noch eine sinnvolle Sache, oder? Weil wer weiß, wer der Nächste ist nach dem Petrus. Und vielleicht richtet der Herodes ja das Blutbad an. Also komm, machen wir uns aus dem Weg. He? Vers 5. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Sie sind gebeten. Aber das haben sie mit Jakobus auch schon gemacht, hat ihn nicht gebracht. Wieso beten sie jetzt wieder? Ich glaube, zum einen, weil sie in der Vergangenheit erlebt haben, dass Gebet erhört werden. Dass Gott Gebet erhört. Das war ihre Erfahrung, das haben sie schon mehrmals erlebt. Als ich in New York war, vor 2 Jahren, habe ich brennende Christen kennengelernt, in einer grossen Kirche. Und er hat mir so erzählt, weißt du, ich war mal Drogendealer. Der dort, das war ein Verbrecher. Und dann hat er mir ein paar Leute so gezeigt und hat ihre Geschichte kurz erzählt. Und er hat gesagt, weißt du, wir vergessen nie, woher wir kommen. Wir vergessen nie, was Jesus für uns da hat. Darum brennen wir für Jesus. Ich möchte dich einladen, vergiss nie, was Jesus für dich da hat. Vergiss nie, woher du kommst. Verloren, ohne Gott, abgeschnitten vom Leben. Und Jesus hat dich erlöst und errettet. Ihr Feuer und ihre Leidenschaft für Jesus ist aus dem gekommen, was Jesus für sie da hat, wovor er sie befreit hat. Und die Wunder, die Erhörungen, die haben sie nie vergessen. Und zum anderen, glaube ich, ein zweiter Grund, warum sie dran geblieben sind, ist, wie sie das Wort Gottes hatten, das Alte Testament. Und das Alte Testament ist die Geschichte vom Volk Israel und ist voll von Zeichen und Wunder, wie Gott eingreift aufgrund von Gebet. Wir wissen auch aufgrund der Bibel, dass Gott Sieger ist. Über Hölle, Tod und Teufel. Das wissen wir. Er ist der Sieger. Und auch das darf man nie vergessen. Auf der einen Seite sind die Soldaten und das Gefängnis gesehen und auf der anderen Seite die Christen, die beten. Die ersten Christen haben nicht vergessen, was Gott für sie da hat. Und sie haben intensivst für den Petrus betet. Ich weiß nicht, ob wir manchmal vielleicht das ein bisschen vergessen haben, dass Gott Sieger ist. Könnte das sein? Dass Jesus der Sieger ist? Könnte es sein, dass wir vergessen haben, was für Möglichkeiten Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist haben. Und wir zwar so beschränkt sind, aber Gott ist nicht unmöglich. Ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal intensiv für einen Menschen betet, den Gott noch nicht kennt? Vielleicht sogar gefastet für die Person. Hast du überhaupt schon mal für einen Menschen gefastet? Das ist eigentlich etwas Normales in der Bibel, dass wir beten und fasten. Wann hast du das letzte Mal intensiv für einen Menschen betet, dass er umkehrt zu Jesus oder dass es wenigstens ein Gespräch gibt oder dass er an einen U-Turn-Kurs kommt, Glaubensgrundkurs. Im Herbst soll wieder ein starten. Betest für deine Nachbarn, für deine Freunde, für deine Bekannten und Verwandten. Und ja, vielleicht ist es dran, mal eine Woche zu fasten für dich. Glauben wir an die Kraft vom Gebet? Oder ist das alles nur Theorie, die wir irgendwie in einem Buch lesen und die nichts mit unserem Leben zu tun hat? Der Teufel will uns entmutigen. Lass doch das mit dem Beten. Das bringt eh nichts. Der Teufel fürchtet sich nicht von einem U-Turn-Kurs, aber er fürchtet sich von Menschen, die beten für den U-Turn-Kurs. Wenn wir nach Gottes Willen beten, dann erleben wir gewaltige Zeichen und Wunder. Gebetserhörungen. Und sie haben tagelang intensiv für den Petrus gebetet. Und ich muss euch schon sagen, ich werde immer wieder entmutigt, wenn ich zum Beispiel für Kranke bete. Entmutigt, weil oft Gott nicht einfach so macht. Und der Kranke ist gesund. Das habe ich auch schon erlebt. Aber es ist eher die Ausnahme. Manchmal fängt einfach ein Heilungsprozess an, nach dem Gebet, zum Beispiel nach Jakobus 5. Oder Krankheit bleibt, aber der Kranke kriegt eine andere Einstellung zur Krankheit und kann es annehmen, akzeptieren, kriegt Kraft von Gott. Ich habe schon oft mit Menschen geredet, die krank sind und gesagt, ja, es wird nicht besser. Aber weißt du, etwas merke ich. Ich merke, wie die Gemeinde für mich betet. Ich weiß nicht, wie sie das merken, aber sie haben das gespürt. Ich merke, es ist eine betende Gemeinde hinten dran und betet. Und ich bete gerne für Kranke. Ich werde nicht müde, für Kranke zu beten, weil Gott uns Verheißungen gibt, auch aufs Gebet. Auch gerade im Jakobusbrief für die Kranken. Und ich überlasse es Gott, wenn er eingreifen will. Er kann ganz unterschiedlich eingreifen. In Hebräer 6, Vers 12 lesen wir, werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Wartet bitte nicht gleichgültig. Ich lade dich ein, im Gebet dran zu bleiben. Oder wenn du noch nicht damit angefangen hast, fang damit an, intensiv zu beten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Vor dem Gottesdienst kann man zum Beispiel beten. Oder jeden zweiten Dienstag haben wir Gebetsabend. Und ich werde nicht müde, auch hier dazu einzuladen. Ich finde es ganz toll, wie viele das kommen. Aber ich würde mich freuen, es würde noch viel mehr kommen. Und dann passiert etwas Gewaltiges. Gott erhört Gebet. Vers 6 in der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit je einer Kette an sie gefesselt, und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Da innen ist eine Gebetserhörung, habt ihr die gehört? Was ist Gebetserhörung? Ich höre es leider nicht. Er schläft! Am Tag von seiner Hinrichtung schläft der Seele ruhig in seiner Zelle. Ja, das finde ich gewaltig. Wie kann der nur schlafen? Das ist doch nicht möglich. Du hast Panik, wenn am nächsten Tag ein Kopf kürzer wirst. Aber Gott schenkt ihm die Ruhe und den Frieden. Und es ist doch so, unüberwindbare Situationen, und so eine ist es, rauben uns doch den Schlaf, oder? Ich möchte euch fragen, wer hat schon mal erlebt, dass Sorgen nicht dir den Schlaf rauben? Also ich bin froh, bin ich nicht der Einzige. Aber es macht mir auch ein bisschen Sorgen. Hast du gewusst von deinem Nachbarn, dass er manchmal nicht schlafen kann? Hey, redet doch mal nach dem Gottesdienst darüber. Hey, was raubt dir den Schlaf? Das wäre noch interessant, oder? Und dann betet füreinander. Der Petrus hat seelenruhig geschlafen. Das ist doch der Hammer. Was machen wir gegen unsere Schlafstörungen? Medikament, manchmal braucht es das. Aber tun wir auch intensivst füreinander beten? Oder vertrauen wir nur dem Medikament? Gott kann uns die Ruhe und den Frieden schenken. Ich finde das gewaltig. Auch wir können Gottes Frieden in unseren Nöten erleben und ruhig schlafen. Und ich danke allen, die für mich beten. Ich weiß, dass es ganz viele machen. Danke vielmals. Und dann folgt die zweite Gebetserhörung. Ich erzähle euch die ziemlich eins zu eins, wie der Text ist. Plötzlich steht ein Engel dort in dieser Zelle. Ein helles Licht erfüllt den Raum. Und der Engel gibt ihm Petrus so einen Stoss in die Seite. Er weckt ihn und sagt: Schnell, stand auf. Im gleichen Augenblick fallen Ketten von den Handgelenken. Und der Engel sagt, bind deinen Gürtel an, der hat irgendwie die Hose nicht mal richtig angehabt. Zieh deine Sandalen an, der Petrus macht es. Wirf deinen Mantel über und der Petrus folgt dem Engel. Aber er hat nicht gewusst, dass das Realität ist. Er hat gemeint, er hat eine Vision, er hat einen Traum. Und sie haben die erste Wachposten passiert, ebenso der zweite. Schließlich sind sie vor einem eisernen Tor gesehen, das zur Stadt führt. Und es öffnet sich vor ihm selber. Und sie gehen raus in die Gasse und der Engel verschwindet. Und dann erst wird dem Petrus bewusst, dass das kein Traum ist, sondern Realität. Ich glaube, Gott sendet auch uns Engel, die eingreifen in unser Leben. Wir nehmen das nicht immer wahr. Es ist vielleicht nicht immer so offensichtlich wie beim Petrus. Aber dort, wo wir es nötig haben, schickt Gott seine Engel. Die beschützen uns, befreien uns oder was auch immer. In Vers 12 lesen wir dann, nachdem er, der Petrus, über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, den Beinamen Markus trug. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Mitten in der Nacht überlegt sich der Petrus, was mache ich jetzt? Und er überlegt sich, okay, die sind sicher am Beten für mich. Ich gehe ins Haus von der Maria, dort sind sie am Beten für mich. Mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, was wünschst du dir, wenn es dir so richtig schlecht geht? Eine Gemeinde, die dir 100'000 Ratschläge erteilt und sagt, wie du es noch machen und könntest machen. Oder eine Gemeinde, die einfach hinter dir steht und betet. Für dich betet. Ich habe das mit den Kranken schon gesagt, die einfach erleben, wie eine Gemeinde für sie betet. Vers 13 bis 16. Der Petrus geht dorthin, klopft an die Eingangstür. Dann kommt eine Dienerin namens Rode, um nachzuschauen, was ist, wer vor dem Haus stand. Und als sie die Stimme von Petrus erkennt, vergisst sie vor lauter Aufregung, dass der Petrus vor der Tür steht, rennt wieder in die Stube und sagt, der Petrus ist da. Wieder? Ja, nein, eben nicht. Die haben nicht Halleluja gesagt, die haben nicht Amen gesagt, die haben gesagt, du bist von Sinnen. Du hast wohl den Verstand verloren. Das haben sie gesagt. Und dann haben sie Erklärungen gesucht. Das muss sein Engel sein. Der Engel von Petrus kommt. Halleluja. Und der Petrus klopft weiter ans Tor. Und schließlich machen sie ihn auf und sie sind voller Freude. Wisst ihr, was wir hier gerade gelesen haben? Die haben intensiv gebetet, aber ohne zu glauben. Sie haben ganz einen kleinen Glauben gehabt, wegen dem haben sie noch gebetet. Weil wenn bittest, wenn du bettest, das ist ein Zeichen von Glauben. Aber sie haben nicht geglaubt, dass der Petrus freikommt. Das ist gar nicht möglich. Verstehen wir, hören wir auf mit diesen Theologien, die sagen, du musst glauben und dann erfüllt Gott deinen Willen. Das ist sowas von Käse. In der Bibel sehen wir gerade, die haben nicht geglaubt und Gott hat seinen Willen erfüllt. Das ist der Punkt. Der Petrus verlässt die Stadt. Nachdem er berichtet hat, was passiert ist. Wir haben ihn überall gesucht, nicht gefunden. Und die Soldaten, so als Nebenmerkung, die sind alle umgebracht worden. Wenn dir ein Gefangener durch die Lappen geht, bist du mit deinem Leben verantwortlich. Also damals im Römischen Reich. Die sind alle umgebracht worden. Aber Gott wird auch mit dem Herodes fertig. Bei einer anderen Begebenheit hat das Volk ihm zugejubelt. Und wir lesen Folgendes in Vers 22 und 23. Begeistert jubelte das Volk ihm zu, eben im Herodes. So spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm. Herodes brach noch auf der Tribüne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen. Würmer zerfraßen seinen Leib und er starb einen qualvollen Tod. Das ist auch unser Gott. Wer sich gegen Gott stellt, gegen seine Gemeinde, wird verlieren. Früher oder später. Der Teufel ist besiegt. Er hat keine Chance letztendlich. Und das führt uns zur letzten Gebetserhörung im Vers 24. Die Botschaft Gottes aber verbreitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Wachstum trotz Verfolgung und Leid. Am Anfang steht etwas unsäglich Schweres. Der Jakobus wird umgebracht. Das wollen wir und dürfen wir nicht vergessen. Aber am Schluss wächst das Reich Gottes weiter. Und so im Nachhinein muss ich sagen, ja, der Jakobus hat es ja gut, der ist im Himmel. Trotz Verfolgung und Leid wächst das Reich Gottes. Aber am Anfang war etwas ganz Schlimmes. Und was war dazwischen? Eine intensiv betende Gemeinde. Das ist dazwischen. Jesus Christus ist der Sieger über das Böse. Als sein Kind möchte ich ihm vertrauen, auch in schwierigen und notvollen Situationen. Geben wir niemals auf zu beten. Auch wenn Gott vielleicht nicht alle Gebete so erhört, wie wir es gerne hätten. Und ich träume davon, dass wir zu einer bettenden Gemeinde werden. Ich träume davon, dass unsere Gebete übervoll werden. Ist mir schon klar, dass Familien mit kleinen Kindern nicht beide kommen können. Aber vielleicht eins, abwechslungsweise. Das ist ja nur alle zwei Wochen. Ich bete davon, dass unsere Hauskreise Ort sind vom Gebet. Wo intensiv für Menschen gebetet wird. Darum verschicken wir einmal im Monat Gebetsanliegen aus der Gemeinde in die Hauskreise. Dass wir gemeinsam als Gemeinde, obwohl jeder Hauskreis für sich ist, miteinander unterwegs sind. Das ist nicht, weil meine Gebetsanliegen wichtiger wären, sondern dass wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind. In dieser Zeit in New York, im Brooklyn Tabernacle, habe ich jeden Dienstag zu oben einen vollen Gottesdienstsaal erlebt, wo die Menschen gebetet haben. 2.500 Leute intensivst gebetet, Gott anbetet. Die haben Gebetsanliegen von der ganzen Welt einfliegen lassen. Das kann man heute alles machen mit der Technik, oder? Und sie haben intensivst für die Menschen gebetet, für die Anliegen. manchmal in Gruppen, manchmal als ganzes Plenum. Das ist möglich. Ich träume davon, dass unsere Dienstag oben eines Tages voll sind, wo intensiv gebetet wird. Nicht voll Alkohol, sondern voll Heiliger Geist. Vielleicht sagst du, ja, schön, träum schön weiter. Ja, ich bin bereit, weiter zu beten, dass dir wichtig wird, am Dienstag zu oben ins Gebet zu kommen. Ich träume weiter. Und ich danke allen, die bereits kommen und intensiv beten. Ich finde das gewaltig. Ich finde das ein Riesengeschenk, dass wir das können. Dass wir die Möglichkeit haben. Dass wir dort erleben, wie Gott eingreift. Und wir können austauschen, was Gott in unserem Leben da hat. Und unsere Nöte können bringen. Das ist so ein Geschenk. Gewaltig. Und ich träume noch weiter. Ich träume davon, dass wir den Mut kriegen, uns einander mitzuteilen. Zu sagen, was mir schlecht geht. Und der andere betet für mich und umgekehrt. Bist du bereit, mit mir ein bisschen mitzuträumen?